Psalm 23. Ich werde es ein ganz klein bisschen anders lesen, als wir es normalerweise tun, weil jeder Satz ist voll auf Gold. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Ja, hallihallo auch von meiner Seite. Ich bin Benjamin und ja, ich möchte euch einladen, heute über diesen Psalm nachzudenken. Mit diesem Psalm machen wir heute eine Runde weiter in unserer Serie über die Psalmen. Ich habe zum Einstieg ein Zitat mitgebracht von Erich Zenger, das ist einer, der so sich viel mit dem Psalm beschäftigt hat und dicke Bücher darüber geschrieben hat, und das fand ich zum Einstieg ganz interessant. Ihr könnt es auch mitlesen in den Heften, es ist ganz oben auf der dritten Seite sozusagen. Ich bin ziemlich sicher, dass heutzutage außer unseren Geistlichen nur noch wenige in den Psalm des Alten Testaments lesen. Ein paar Bibeltreue wahrscheinlich, einige kranke alte Menschen, vielleicht auch ein junger Dichter, der bei Brecht gelernt hat, wie gut Luthers kräftiges oder feinstimmiges Deutsch in unserer Zeit noch zu gebrauchen ist. Das war quasi ein Zitat im Zitat, und jetzt kommt das Eigentliche. Fast bin ich bereit, diese pessimistische Analyse des vierfach preisgekrönten Schriftstellers und Mitglieds der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Heinz Poyntek, zuzustimmen. Ja, wo und wie leben die biblischen Psalmen heute? Als gelebte Tradition in der Synagoge, als Füllelemente bei christlichen Großveranstaltungen, als tägliches Brot für die, die das kirchliche Stundengebet in Gemeinschaften oder allein als geistliche Uhr ihres Alltages gewählt haben? Leben die Psalmen noch bei Dichtern und Komponisten? Leben sie bei den Kirchenchristen oder überleben sie, weil sie sich gewissermaßen von selbst und unkontrolliert immer wieder den Menschen aufdrängen, weil der Geist weht, wo er will? Noch wichtiger ist die Frage, was lebt in den Psalmen? Was geschieht, wenn Menschen nach den Psalmen der Bibel greifen und von ihnen ergriffen werden? Wofür brauchen wir die Psalmen? Wer liest die überhaupt noch? Und was lebt in den Psalmen? Haben sie wirklich eine Besonderheit, so wie es hier beschrieben ist, so dass sie sich gewissermaßen immer wieder von selbst und irgendwie unkontrolliert dem Menschen aufdrängen? Ich würde sagen, ja. Und mit unserer aktuellen Reihe wollen wir auf diese Fragen, was macht die Psalmen aus, wo können sie uns begegnen und wo helfen sie mir auf meiner Suche nach Gott, wollen wir mit dieser Predigtreihe über die Psalmen näher kommen. Wir wollen darauf Antworten finden. Und bevor wir richtig einsteigen, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für diese Psalmen, besonders auch für den 23. Psalm, über den wir heute nachdenken können. Und ich bitte dich, dass du zu unserem Innersten sprichst und dass du uns darin begegnest. Amen. Genau, wir gehen heute einen Schritt weiter in unserer Serie. Und wir haben heute Psalm 23 uns vorgenommen. Ein sehr berühmter Psalm, wenn nicht vielleicht sogar der berühmteste Psalm. Ein Psalm, den man vielleicht schon mal irgendwie gehört hat, der auch sehr oft irgendwie wieder aufgegriffen wurde in der Kunst auch. Und vielleicht hast du ihn auch schon mal sehr oft gelesen. Vielleicht hast du ihn schon mal versucht, auswendig zu lernen. Und vielleicht hat er dir auch schon mal Trost gegeben. Bevor wir jetzt aber zu dem Psalm 23 kommen, wollen wir noch mal etwas allgemeiner einsteigen. Und so ergeben sich die drei Schritte für heute. Zum ersten die Kraft der Psalmen, dann zweitens der 23. Psalm und dritter Schritt ist dann dein ganz persönlicher Psalm. Okay, nochmal allgemeinerer Einstieg. Die Kraft der Psalmen. Wenn man sich mit dem Psalm auseinandersetzt, merkt man sehr schnell, dass sie ja eine ziemlich besondere Gattung in der Bibel sind. Man kann über sie nicht so einfach predigen wie über andere Texte in der Bibel. Und das hat bestimmte Gründe, denn es sind persönliche Gebete. Es sind Loblieder, die an Gott formuliert sind. Oder ganz kurze Ausschnitte, persönliche Ausschnitte von Menschen, die diesen Moment an Gott irgendwie kommunizieren. Und darin unterscheiden sie sich irgendwie ziemlich deutlich von den anderen Texten in der Bibel. Wir haben im Psalmbuch eine Sammlung von 150 Liedern. Aber es gibt weitaus mehr für die damaligen Leute. Es gibt weitaus mehr dieser Lieder. David, der Verfasser von diesem Psalm 23, dem sagt man nach, dass er wohl über 4000 dieser Lieder geschrieben hat. Aber nur weit über 70 haben es in die Psalmen, also in dieses Psalmenbuch der Bibel geschafft. Es zeigt also, dass es nur letztlich ein Bruchteil irgendwie dahin geschafft hat und dass das Psalmbuch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem geistlichen Leben der Leute von damals war. Und macht man sich so auf der Suche in der Bibel, findet man zwischen all diesen Erzählungen immer wieder auch diese Lieder, diese Loblieder, diese Psalmen. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Gottesdienst voller Psalmen abgehalten wird, weil die Bundeslade wieder das Volk Israel erreicht. Oder Loblieder für die Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Oder selbst bis dahin zur Geburt Jesu, dass da viele Loblieder zu finden sind von einzelnen Personen, die diesen Geborenen sehen. Das zeigt, dass die Psalmen nicht nur einfach eine isolierte Gattung in der Bibel sind, ein Buch, was man auf und zuschlägt, sondern dass sie ziemlich eng verknüpft sind mit dem geistlichen Leben des Volkes Israels, beziehungsweise dass sie eine ziemlich große, wichtige Rolle für das individuelle Glaubensleben damals gespielt haben. Sie waren also eng verflochten mit dem Alltag, ja, wie diese Loblieder, die in den alltäglichen Geschehen immer wieder auch in den Geschichten der Bibel auftauchen. Und also wenn man so ein bisschen genauer hinsieht, wird man merken, dass sie eine weitaus wichtigere Rolle gespielt haben, diese Psalmen, als man vielleicht zunächst annehmen könnte. Die Frage ist jetzt aber, warum spielen sie so eine wichtige Rolle? Was lebt in den Psalmen? Und ich habe ein sehr interessantes Zitat dazu gefunden von einem sogenannten, von einem James Smith. Ich habe das mal versucht in Deutsch zu übersetzen und hoffe, das trifft es sehr gut auf den Punkt, oder ihr könnt was, genau. Ich finde das auch auf den Zetteln. Ich lese das mal vor. Wir sind letztlich liturgische Tiere, denn wir sind im Kern begehrende Wesen. Wir sind, was wir lieben, und unsere Liebe wird geformt, präpariert und ausgerichtet durch liturgisches Einüben, die auf unser körperliches Innerstes zugreifen und unser Herz auf bestimmte Ziele hinsteuern lassen. Wir sind also nicht vorrangig homo rationale, also der vernunftbegabte Mensch, oder homo faber, der schaffende Mensch, oder homo economicus, der nutzenmaximierende Mensch. Ich fand es ziemlich interessant, weil der Autor hier behauptet, dass das, was eigentlich Menschen in ihrem tiefsten Inneren beeinflusst und das, woran wir uns als Menschen letztlich orientieren, ist nicht vorrangig unser rationales Denken oder unsere Vernunft oder unser ökonomisches Denken, sondern Smith behauptet hier, dass wir in erster Linie von den Dingen beeinflusst werden, die sich zum Gegenstand unserer Liebe, unserer Lieben machen. Da wo etwas zu meiner Sehnsucht oder zu meinem Wunsch wird, da fängt es an, dass mich eine Sache wirklich auch beeinflusst und in meinem Innersten prägt. Ein ganz simples, plattes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel mir einen aufgeräumten Schreibtisch wünsche oder haben möchte, dann kann ich mir das zum einen vornehmen, aber es wird viel leichter, wenn ich mir diesen schön aufgeräumten Schreibtisch in allen möglichen Farben ausmale, ja. Oder besser noch, es für mich direkt erlebbar mache, was es mit mir macht, dass mein Schreibtisch aufgeräumt ist. Also eine Realität zu schaffen, die zu meinem Innersten spricht, die mein körperliches Innerstes, mein Bauchgefühl, meine Intuition, mein Körper etwas Erlebbares zeigt. Und wenn ich diese Sachen vielleicht immer und immer wieder tue, also als so eine Art Liturgie, dann kann das für mich eine prägende Kraft haben. Dann kann es für mich ein Teil meiner Persönlichkeit werden, ein Charakterzug, nämlich, dass ich der bin mit dem aufgeräumten Schreibtisch zum Beispiel. Das klingt jetzt sehr platt und sehr einfach, aber es gibt uns irgendwie den Schlüssel dafür, zu verstehen, welche Kraft die Psalmen entwickeln können, ja, und wo uns die Psalmen helfen können, mein inneres Wesen stärker mit Gott zu verknüpfen. Warum brauchen wir die Psalmen und was lebt in ihnen? Die Psalmen sprechen erstens zu meinem tieferen Inneren, weil sie in der Bildsprache auch sprechen, ja. Sie haben diese archaischen Bilder, gerade im Psalm 23, grüne Wiesen, saftige Weiden, Landatmosphäre, pure Natur, ein gedeckter Tisch, übervoller Becher. Und das spricht irgendwie direkt in mein Herz. Und somit schafft es der Psalm, direkt an einen Ort in meinem Leben zu sprechen, wo ich vielleicht sonst nicht so leicht hinkomme. Denn er spricht zu einem Ort, wo meine Sehnsüchte und meine Lieben verortet sind. Und das ist ja schließlich das, was uns irgendwie ausmacht, wenn wir nach dem gehen, was James Smith sagt. Beziehungsweise, da sind die Dinge verortet, die ich intuitiv einfach so spontan tun würde, ohne lange nachzudenken. Und gerade deswegen braucht es meine Beziehung zu Gott, braucht in einer gewissen Art und Weise diese Ebene. Denn solange Gott für mich eine rationale Idee bleibt, wird es schwer, dass Gott zu einer Realität in meinem Leben werden kann. Ja, Gott muss irgendwie in diese tiefen Ebene meines Seins eindringen, um mein intuitives Handeln zu prägen. Ansonsten bleibt er irgendwie ein Gedanke, der sich mal in meinen Alltag einschleicht, aber irgendwie doch nur Besucher bleibt, ja? Und den ich auch ganz gerne mal aussperren kann. Gesundheit. Drittens, genau, nächste Folgerung daraus. Ich brauche also eine Ebene in meinem Leben, in der ich Beziehungen mit Gott irgendwie praktiziere. Ja, wo ich den Schreibtisch mal aufgeräumt habe und mal erlebe, wie das denn wirklich auch ist. Wo ich mit Gott im Gespräch bin, wo ich eine Art Glaubenspraxis auch habe. Eine Ausübung, eine Einübung, eine Art Ritual, von dem ich mich prägen lasse. Ein Ort, wo ich Gottes neue Welt in meinem Körper real werden lasse, wo ich das irgendwie mir hineinspreche und hineinarbeite. Ich brauche also eine Dimension, die verhindert, dass Gott eigentlich nur abstrakt bleibt. Ich brauche so eine reale Dimension, die mit meinem Inneren verbunden ist. Und gerade hier können uns die Psalmen helfen, denn sie zeugen von einer ziemlich intensiven und persönlichen Auseinandersetzung mit diesem Gott. Und auch eine Auseinandersetzung, die sich immer und immer wieder wiederholt, wie so ein Ritual. Und ich habe noch ein letztes Zitat mitgebracht von diesem Erich Zenger, aus dem Buch der Auslegung von den Psalmen, was das auch sehr gut auf den Punkt bringt. Mit dem Psalm der Bibel ist es wie mit Brot. Über Brot kann man diskutieren, man kann es analysieren, chemisch in seine Bestandteile auflösen, doch nur dem, der das Brot isst, gibt und stärkt es das Leben. Wer die Psalmen betend in sich hineinspricht, Psalm 1, Vers 1, siehe letzte Woche, wer mit ihnen aus den Tiefen schreit und wer mit ihnen staunend dankend aufschaut zu ihm, der in der Höhe thront und sich hinabwendet in die Tiefe, um den Schwachen aus dem Staub aufzurichten und den Armen aus dem Schmutz zu erhöhen, der wird erfahren, dass der Mensch von allem lebt, was der Mund Jahwes ausspricht, nämlich, dass er lebt vom Brot und vom Wort, die Gott gibt. Okay, jetzt kommen wir mal doch endlich zu diesem Psalm 23. Was ich finde, was ein sehr guter, dass dieser Psalm sich sehr gut eignet, sich auf diesen Weg zu machen, mit dem Psalm eine Glaubenspraxis zu entwickeln. Das ist quasi so eine Art, die ideale Einstiegsdroge. Ja? Denn er malt mir in sehr vielen schönen Bildern diese Verbundenheit mit diesem Gott vor das innere Auge. Ja, und irgendwie bringt das mein Innerstes ganz gut ins Schwingen, wenn ich all diese Bilder mir vor Augen halte. Und vielleicht möchte man irgendwie selbst so ein Teil dieser Herde werden und würde sich gerne als ein Schaf verkleiden und da durch die Wiesen ziehen. Und dieser Psalm schafft es irgendwie auf der einen Seite persönlich genug zu sein, damit ich mit ihm irgendwie eine Verbindung aufbauen kann und mich angesprochen fühle, aber er ist irgendwie auch allgemein und universell genug, dass ich mit meiner Geschichte mich da irgendwie einordnen kann. Immanuel Kant sagte einmal über diesen Psalm: Alle Bücher, die ich je gelesen habe, haben mir nicht diesen Trost gegeben, den mir dies Wort der Bibel gab. Sehr beeindruckend, finde ich. Dieser Psalm beschreibt Wesenszüge über Gott. Gott wird als der gute Hirte dargestellt und im zweiten Teil als der großzügige Gastgeber. Dieser Psalm schafft es, irgendwie auch Trost zu geben, gerade weil er die Unebenheiten des Lebens mit einbezieht. Auch wenn es vielleicht alles so idyllisch klingt, aber das Leben eines Halbnomaden war nicht ganz so einfach, der mit seiner Herde umherziehen musste. Und das war für die damaligen Hörer ziemlich klar, denn es gab viele, die saftigen Wiesen mussten erst gefunden werden, es gab Berghänge, es gab trockene Stellen, es gab aber auch Wiesen, die den ansässigen Bauern gehört hatten und die für ihre Herden reserviert waren. Also man konnte nicht überall einfach mit der Herde umherziehen. Aber diese Hirte hier findet Plätze mit genügend Nahrung, mit frischem Wasser und genügend Schutz gegenüber Dieben und wilden Tieren. Die Herde kann die grünen Auen, das Wasser und die Ruheplätze genießen, dass die Lebenskraft immer wieder neu zurückkehrt. Die Wege, die der Hirte vorgibt, sind gangbar. Es besteht keine Absturzgefahr. Und gerade an gefährlichen Stellen gibt es den Hirtenstab, der an schwierigen Stellen leitet. Also diese beiden in Vers 4 angesprochenen Dinge, Stab, Stecken und Stab, sind quasi die Werkzeuge des Hirten. Der Stecken war so eine Art Keule, mit dem man die wilden Tiere vertreiben konnte oder verprügeln konnte. Und der Hirtenstab, das war eher so ein dünnerer Stab, mit dem man an gefährlichen Stellen die gefährdeten und schwachen Tiere schützen und leiten konnte und denen mal so ein bisschen helfen konnte. Ja, und irgendwie klingt das ja relativ idyllisch und irgendwie ganz schön, aber wie kann David von so einem Gott sprechen? Wie kann David behaupten, mir wird nichts mangeln? Wie kann er sagen, im finsteren Tal, in der dunklen Todesschlucht, fürchte ich kein Unglück? Woraus kann David solche Hoffnung schöpfen? Für David und für den damaligen Hörer war eine dieser Quellen die Befreiungsgeschichte der Israeliten. Denn es gibt sehr viele Verbindungen damit, wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten geführt hat, mit dieser Verbindung, wie Gott diese Hirtenherde an die frischen Plätze und an die grünen Auen führt. So wie Gott das Volk Israel durch die Wüste in das verheißene und Land bringt, schwingt immer wieder diese Geschichte für die Hörer mit, dass sie einen Gott haben, der solches tut. Und es war ein sehr wichtiger Teil auch der ganzen Volksidentität, dass Gott dafür zuständig war, dass Israel befreit wurde. Für uns heute gibt es noch eine viel größere Tragweite, denn in Johannes 10 spricht Jesus über sich selbst als dieser gute Hirte. Und ich lese mal vor, Johannes 10, Vers 11 bis 14. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht. Wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Jesus selbst bezeichnet sich als dieser gute Hirte und stellt damit eine ziemlich starke Verbindung mit diesem Psalm 23 auch her. Ja, er setzt sich ein für seine Herde. Er nimmt, unternimmt viele Anstrengungen für diese Herde in Kauf, weil er sie als sein Eigentum bezeichnet und weil er sie liebt. Deswegen kümmert er sich um sie. Er ist kein bezahlter Knecht, der irgendwann sagt, okay, für das Gehalt muss ich mich jetzt auch nicht mehr darum kümmern, dann gehe ich mal lieber. Sondern er geht sogar so weit, dass er sagt, dass seine Aufopferung so weit geht und seine Hingabe, dass er stirbt am Kreuz. Was kann es also eigentlich für ein schöneres Bild dafür geben, dass dieser Gott ein guter Hirte ist? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Im zweiten Teil des Psalms wird Gott als ein großzügiger Gastgeber dargestellt. Er deckt den Tisch, er füllt den Becher über voll. Wer will nicht mit diesem König an einem Tisch sitzen oder überhaupt mit einem König an einem Tisch sitzen? Doch in dieser auch Idylle gibt es einen Schockmoment, denn auf einmal wird von Feinden gesprochen. Und man fragt sich, was haben die da zu suchen? Ja. David ist sich sehr wohl bewusst, dass dieses Leben kein Idyll ist, dass alle Arten von Widerwärtigkeiten es gibt, Dinge, die uns begegnen werden in unserem Leben. Dieser Psalm gibt kein verklärtes Bild über ein idyllisches Leben, sondern vielmehr einen realistischen Umgang mit den Schwierigkeiten. Und gerade hier liegt das Besondere an diesem Psalm 23. Nicht ein Leben ohne solche Widersacher verheißt der Psalm, sondern er weist einen Weg, mit dieser Realität zu leben, schreibt dieser Erich Zenger. Eben in der Annahme jener Einladung zu Gottes Gemeinschaft, die in Vers 5 im Bild des königlichen Festmahls gezeichnet wird. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Okay, kommen wir im letzten Schritt noch zum dritten Punkt, dein ganz persönlicher Psalm. Am Anfang haben wir gesehen, dass die Psalmen von ihrem Wesen her eine enorme Kraft haben, zu meinem Inneren zu sprechen, mein Wesen zu prägen. Eine Verbindung zwischen meinem Glauben an Gott oder mein Vertrauen auf Gott und mein Inneres das herzustellen oder beziehungsweise mein Suchen nach Gott mit meinem Inneren zu verbinden. Psalm 23 verheißt uns, dass der gute Hirte mich immer wieder auf diese grünen Auen führt. Es ist sicherlich kein Dauerzustand, an so einem Ruheort zu sein. Das wird hier nicht beschrieben. Aber es steht dieses Versprechen, dass wir immer wieder an diesen Ort kommen können. Dass es ihn irgendwo gibt. Die Frage ist, wo ist dein persönlicher Ruheort? Wo erlebst du Ruhe in deinem Alltag? Wo hast du vielleicht eine Art, was ist da dein Ritual? Ich finde, was mir dabei helfen kann, sind zwei Dinge. Ein ganz konkretes Zeitfenster, wo das vielleicht wiederholend passiert, in meinem Alltag. Und zum Zweiten mein ganz persönlicher Psalm. Also ein Psalm, der aus meiner Situation herausspricht, der wie all diese Psalmen, die wir in der Bibel finden, eine Momentaufnahme ist, ein Abbild, das an Gott formuliert ist. Zu dem ersten, was könnte so ein konkretes Zeitfenster sein, will ich gar nicht so viel sagen, aber ich dachte mal, was ist, wenn man sich einfach eine gewisse Tageszeit aussucht, die irgendwie gut passt und sich dann eine Erinnerung auf sein Handy holt. So als eine Art Intervention im Tag. Also als eine kurze Weile, eine kurze Unterbrechung meines Alltags, um die Dimension Gottes in mein Hier und Jetzt zu holen. Es gibt, und vielleicht an dieser Zeit eine Minute Stille zu halten oder eben einen Psalm zu beten. Es gibt noch viele andere Varianten, aber das wäre mal eine ganz konkrete Idee. Und eine zweite Sache, die helfen kann, ist meinen ganz persönlichen Psalm finden. Ich habe jetzt gleich mal eine Übung mit euch vor, eine kleine Praxis. Und zwar, lasst uns mal den Psalm 23 als eine Ausgangsbasis nehmen und für dich selber mal formulieren, deinen ganz persönlichen Psalm zu formulieren. Mit allem, was dich gerade beschäftigt, allem, was du gerade interessant fandest an dem Psalm und mit dem, was du vielleicht auch gleich noch hören wirst, diesen Psalm für dich persönlich werden zu lassen. Und gerade dieser Psalm eignet sich irgendwie ganz gut dafür. Es gibt verschiedene Übersetzungen davon. Es gibt auch ein paar Übersetzungen, die sind nicht mehr, die malen auch nochmal die Bilder ganz anders aus und füllen diese Bilder nochmal auch ganz anders. Und ich habe jetzt mal, ich glaube, 4 dieser Varianten und die möchte ich jetzt einfach mal vorlesen und ihr könnt die euch anhören ein bisschen eure Ideen über diesen Psalm nochmal ins Schwingen bringen. Zuerst habe ich eine Version, ins Schwingen bringen und dann am Schluss wollen wir nochmal so 4 Minuten Stille machen, wo du nochmal den Psalm 23 für dich durchliest und nochmal so diese Zeilen, die Gedanken aufnimmst, mit deinen Worten formulierst und dazu werde ich aber gleich noch mehr sagen. Also, die erste Version ist von Martin Buber und Franz Rosenzweig, 1929. Ein Hafenlied Davids. Er ist mein Hirt. Mir mangelt nichts. Auf Grastriften lagert er mich. Zu den Wassern der Ruhe führt er mich. Die Seele mir bringt er zurück. Er leitet mich in wahrhaftigen Gleisen um seines Namens willen. Auch wenn ich gehen muss durch die Todesschlucht, Todesschattenschlucht, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Dein Stab, deine Stütze, die trösten mich. Du rüstest mir den Tisch meinen Drängern zugegen, streichst das Haupt mir mit Öl, mein Kelch ist genügen. Nur Gutes und Holdes verfolgen mich nun alle Tage meines Lebens. Ich kehre zurück zu deinem Haus für die Länge der Tage. Das ist noch eine vielleicht relativ klassischere Übersetzung. Ich habe da noch eine Übersetzung gefunden, die noch mal in einem ganz anderen Kontext spielt, nämlich eine Seemannsfassung. Aus dem ist unbekannt und aus dem Englischen. Der Herr ist mein Lotse. Ich werde nicht stranden. Er leitet mich auf dunklen Wassern und führt mich auf der Fahrt meines Lebens. Er gibt mir neue Kraft und hält mich auf rechtem Kurs, um seines Namens willen. Und geht es durch Unwetter und hohe See, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Deine Liebe und Treue sind mir Schutz. Du bereitest mir einen Hafen am Ende der Zeit. Du beschwichtigst die Wellen mit Öl und lässt mich sicher segeln. Die Lichter deiner Güte und Freundlichkeit werden mich begleiten auf der Reise des Lebens. Und ich werde Ruhe finden in deinem Hafen immer da. Und jetzt habe ich noch eine Version aus der Volksbibel, die nochmal so einen ganz anderen Kontext ist. Genau. Gott höchstpersönlich ist mein Dauergastgeber, der mich nonstop erfüllt, denn seine Power ist unfehlbar. Er bringt mich zu einer All-You-Can-Eat-Bar mit allem, was mein Herz begehrt und liebt. Darauf folgt eine lange Ruhepause im Chill-Out-Raum. Somit kann ich erfrischt und gestärkt zu ihm aufschauen. Er allein zeigt mir, wie ich mit Qualität leben kann. Letztlich geht es um ihn, wie ich seinen Namen ehren kann. Und wenn ich mal keinen Ausweg sehe, mich die Depression packt wie eine dunkle Wolke, habe ich dennoch keine Angst, denn ganz egal, wie verfahren die Situation auch ist, vertraue ich ihm, weil er mich sicher wieder herauszieht. Und die Krönung ist, er setzt sogar noch einen drauf. Er bereitet vor mir ein Buffet, so lang wie ein Reihenhaus. Und das, obwohl alles um mich herum nach Kampf aussieht. Er spricht einen Toast auf mich aus, weil er mich nie aufgibt. Es kommt noch besser. Er rollt den roten Teppich vor mir aus. Er ehrt mich, denn ich nehme Anteil an seinem Haus. Mein Leben lang gibt er mir Gutes und hält nie was zurück. Nur bei ihm bin ich zu Hause, in jedem Augenblick. Und noch eine letzte Variante. Nach einer Neufassung der Japanerin Toki Miyashina, die sehr stark als ein persönliches Gebet den Psalm formuliert, Psalm 23 formuliert, und ist auch aus einem Gebetsheft, In ihm sein heißt es, von Pfarrer Franz Heidinger, aus Österreich quasi. Aber es ist deutsch, Hochdeutsch. Genau. Der Herr gibt mir für meine Arbeit das Tempo an. Ich brauche nicht zu hetzen. Er gibt mir immer wieder einen Augenblick der Stille, eine Atempause, in der ich zu mir komme. Er stellt mir Bilder vor die Seele, die mich sammeln und mir Gelassenheit geben. Oft lässt er mir mühelos etwas gelingen und es überrascht mich selbst, wie zuversichtlich ich sein kann. Ich merke, wenn man sich diesem Herrn anvertraut, bleibt das Herz ruhig. Er ist in jeder Stunde da und in allen Dingen und so verliert alles andere sein bedrohliches Gesicht. Oft, mitten im Gedränge, gibt er mir ein Erlebnis, das mir Mut macht. Das ist, als ob mir eine Erfrischung reichte und dann ist der Friede und da und eine tiefe Geborgenheit. Ich spüre, wie meine Kraft dabei wächst, wie ausgeglichen ich werde und mir mein Tagwerk gelingt. Darüber hinaus ist es einfach schön zu wissen, dass ich meinem Herrn auf der Spur und dass ich jetzt und immer bei ihm zu Hause bin. Amen. Okay, das waren jetzt mal so ein paar verschiedene Versionen. Und jetzt gibt es gleich nochmal so 4 Minuten Stille, bevor wir mit dem Abendmahl weitermachen, wo du dir nochmal diesen, ja, wo ich euch einlade, nochmal diesen Psalm 23 auf euren, in eurem Heft nachzulesen. Und lest mal diese Zeilen, sprecht sie innerlich zu Gott, ja, so im Ruhen, in der Ruhe, und führt sie mal weiter aus und versucht mal damit ein bisschen zu spielen. Ja, nimm mal so einen Gedankengang auf und füll den mal mit deinen persönlichen Anliegen, mit dem, was dich gerade beschäftigt. Vielleicht denkst du auch gerade an Schafe, aber vielleicht denkst du auch gerade an was anderes. Versuch mal so an diese Zeilen irgendwie anzudocken. Ja, vielleicht, was ist ein gutes Synonym oder ein anderer Ausdruck für diesen Hirten? Ja, welche Art von Mangel würde in dir Angst hervorrufen? Und was sind diese tiefen, dunklen Täler in deinem Leben oder vor denen du Angst hast oder wo du denkst, da muss ich bald durchgehen? Oder wo hast du gemerkt, dass dich irgendwie wie so ein Hirtenstab ein Schaf stützt, ja, dass du irgendwo so einen äußeren Eingriff erlebt hast? Oder wie sieht dieser gedeckte Tisch für dich aus? Was steht da drauf? Wo würde der stehen? Wer sind vielleicht diese Feinde? Ja, lest euch nochmal diesen Psalm durch und ich wünsche euch sehr viel Spaß damit.